Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Hallo Frank Schönfelder.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Pionierkraft, das ist der Name deines Unternehmens, hat wahrscheinlich Programm. Was macht ihr denn so pioniermäßig?
Ja, also Pionierkraft ist der erste und einzige Anbieter, der es Eigentümern von Mehrparteienhäusern erlaubt, Solarstrom lokal und wirtschaftlich zu teilen. Und der Trick ist bei uns, dass wir es eben im Gegensatz zu anderen Modellen mit deutlich weniger Bürokratie, ohne die Pflicht, Stromlieferant zu werden, darstellen können und dass das Ganze vergleichsweise einfach umzusetzen ist. Das ist vielleicht ganz
gut, da gehen wir im Einzelnen gleich nochmal richtig tief rein. Was ich mir jetzt gemerkt habe, war mehr Parteien, das heißt mehr Familienhäuser, ganze Wohnblocks und die haben dann die Möglichkeit, den Strom, den sie erzeugen, einfach über den eigenen Verbrauch sozusagen dann zu vermarkten. Ist das die Idee?
Ganz genau, also der Solarstrom, der lokal auf dem Dach über die PV-Anlage erzeugt wird, kann aber auch eine andere Stromquelle sein, also könnte genauso gut auch eine KWK-Anlage sein oder ein
Kraft-Wärme-Kopplung.
Kraft-Wärme-Kopplung, ganz genau. Oder ein Batteriespeicher. Und eine dieser Quellen liefert einfach in das Haus per Direktleitung Strom bedarfsgerecht an die einzelnen Mietparteien. Das ist das Setup.
So, dann gucken wir uns das mal ein bisschen näher an, weil du hast ja da schon ein bisschen angesprochen, da gibt es regulatorische Herausforderungen und ich kann mir schon vorstellen, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Jetzt hat man so ein Haus, da sind vielleicht, weiß ich nicht, typischerweise 8 Wohnparteien drin, 10 vielleicht.
Ja.
Die haben ein größeres Dach, dort ist dann, weiß ich nicht, was ist da drauf, eine 100 kW-Anlage oder so.
Das wäre schon ziemlich groß.
Das wäre schon ziemlich groß, ne? Genau, ich muss also ein bisschen überschlagen, das sind wahrscheinlich dann eher vielleicht, was sind das dann? 50 kW oder so?
Genau.
Das ist ja schon locker mehr als 20, 30 dann, ne? Also.
Ganz genau. Wir bewegen uns da also in einem Raum, also zwischen 5 und 100 kW, je nach Gebäudegröße.
So. Und man wird wahrscheinlich dann auch die gesamte Dachfläche ausnutzen. Und das heißt, die PV-Anlage so dimensionieren in ihrer Größe, dass man möglichst viel Dach ausnutzt und das jetzt nicht an den Eigenverbrauch entsprechend austariert.
Also der Eigenverbrauch ist natürlich die führende Größe. Also das Ziel auch unseres Konzeptes ist es, dass wir den Eigenverbrauch maximieren. Also dass möglichst viel von dem auf dem Dach erzeugten Strom dann auch in dem Haus verbraucht wird. Das können die Mietparteien sein, das kann aber genauso auch der sogenannte Hausstrom sein. Hausstrom ist zum Beispiel der Aufzug, das Licht, ja. Die Wärmepumpe, genau, die Tiefgaragenbeleuchtung, was auch immer.
Gut, aber euer Geschäftsmodell ist ja, dass genau dieser Strom und dann wahrscheinlich der überschüssige Strom dann ja auch handelbar ist.
Genau, alles, was darüber hinaus noch verfügbar ist, außer dem Hausstrom, da sorgen wir dafür, dass davon eine möglichst große Menge eben nicht eingespeist wird. Das ist wirtschaftlich unattraktiv mittlerweile geworden, nachdem die Einspeisevergütung immer weiter zurückgeschraubt wurde, sondern lokal an die Mietparteien zu verteilen.
Gut, das heißt, dann spielt der Speicher dann doch noch eine Rolle, weil dann zwischendurch dann der Überschussstrom dann auch direkt eingespeichert wird oder finden dann die Anlagen sofort einen Abnehmer?
Das kommt natürlich auf das Verbrauchsprofil an, aber wir können uns vorstellen, dass es mit Sicherheit Zeiten in einer Wohnung gibt, in der kein Strom verbraucht wird oder umgekehrt Strombedarf besteht, aber keine Sonne scheint. Und genau in diesen Fällen springt der Batteriespeicher ein, der sorgt dafür, dass jetzt auch Strom geteilt und vermarktet werden kann, wenn die Solaranlage in Echtzeit gerade keinen Strom liefert, zum Beispiel abends.
Wie ist denn dieses Betreibermodell denn zu verstehen? Das heißt, also es gibt dann einen Betreiber dieser PV-Anlage und die unter der Anlage lebenden Mieter sind quasi Kunden und haben jetzt erstmal mit der Anlage an für sich nichts zu tun oder sind sie dann Miteigentümer? Wie ist da das beste Setup?
Also es kommt ein bisschen auf die Eigentümerstruktur des Gebäudes an. Also da gibt es ja mindestens 2 Möglichkeiten. Es kann einer Einzelperson gehören oder es kann einer Wohnungseigentümergenossenschaft gehören, Gemeinschaft gehören. Wenn wir jetzt mal von dem einfachsten Fall ausgehen, dass es da eine Person gibt, eine natürliche, der dieses Haus gehört, dann ist es so, dass diese Person diesen Strom dann eben an ihre Mietparteien vermarkten kann. Die Mietparteien profitieren dann eben von einem Strompreis, den der Betreiber aufruft, der im Normalfall eben über der Einspeisevergütung liegt und unter dem Grundversorgungstarif vom ganz normalen Stromanbieter. Und so entsteht eben für beide Parteien sozusagen, für den Vermieter und den Mieter, ein Vorteil.
Es ist aber dann auch nur ein Anreiz, würde ich sagen, für den Mieter, diesen Strom zu nehmen. Muss er diesen Strom ja nicht nehmen.
Da hast du völlig recht. Das ist auch ein wichtiger Unterschied zu anderen Modellen, also zum Mieterstrommodell oder zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Da ist es nämlich so, dass die Parteien alle mitmachen müssen. Das funktioniert nur dann. Und wir sind eben da relativ flexibel. Das liegt daran, dass wir eben diese Direktleitung per Hardware installieren, sodass es auch völlig okay ist, wenn da jetzt von den 7 Parteien nur 6 mitmachen.
Und ist das so eine entsprechende Quote, die dann immer erfüllt wird? So, wenn du sagst, 5 von 6 machen meistens mit?
Nee, es ist so, dass immer alle mitmachen. Also zumindest bei den Projekten, die wir jetzt bisher umgesetzt und gesehen haben, ist es eigentlich zu 99% so, dass alle mitmachen, weil die Anlagenbetreiber und wir das im Vorfeld geschafft haben, dieses Konzept ausreichend gut zu kommunizieren. Und dann ist es ehrlicherweise auch klar, dass die Leute da mitmachen, weil es ist einfach für jeden ein Vorteil dabei.
Ist denn dann trotzdem noch so ein Business Case da, dass ihr den Überschussstrom dann jetzt nicht nur an die Mieter dieses Objektes verkauft, sondern auch an, wer sind das dann, die umliegenden Mieter, umliegende Häuser oder gar in entfernten Städten oder Dörfern, weil das virtuell ja theoretisch ja auch machbar wäre?
Witzig, dass du es fragst, weil die Idee, diese Lösung zu erfinden von unserem Gründer, die ist tatsächlich so entstanden. Da ging es um ein Hofsetup, also ein landwirtschaftliches Gebäude, und da ging es darum, aus einer Energieerzeugungsanlage den Strom an die verschiedenen Häuser zu verteilen. Das ist aber jetzt tatsächlich nicht mehr unser Geschäftsmodell, auch in der technischen Entwicklung nicht, sondern wir bleiben in dem Haus. Aber es ist so, wenn jetzt über den Hausstrom und den Bedarf der Mieter darüber hinaus noch Strom erzeugt wird, dann wird der ganz normal ins Netz eingespeist. Unsere Anlage wird auch beim Netzbetreiber ganz normal, wie man das aus dem Einfamilienhausbereich kennt, als Überschusseinspeiseanlage angemeldet. Das ist auch so ein wichtiges Argument auch für uns, weil den administrativen Aufwand bei der Anmeldung der Anlage deutlich vereinfacht.
Welche Rolle spielt ihr denn da jetzt? Also macht ihr rein die Vermarktung oder baut ihr auch ganz konkret Photovoltaikanlagen und seid jetzt klassischer Betreiber oder seid ihr nur so eine Art Mittelsinstitution?
Ja, also wenn ich es jetzt auch aus meiner beruflichen Vergangenheit vielleicht titulieren sollte, dann würde ich sagen, wir sind Partner des Handwerks. Wir sind Lieferant für das Handwerk. Wir sind nämlich auf der einen Seite ein B2B-Unternehmen, das unsere Lösung dem Elektroinstallateur, dem Solateur verkauft. Auf der anderen Seite sind wir eben auch ein Unternehmen, das Endkundenanfragen oder Endkundennachfrage generiert über Marketingmaßnahmen. Und das ist deshalb der Fall, weil unsere Lösung, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einzigartig ist. Und das bedeutet, das ist schön natürlich, das ist ganz großartig sogar. Aber es hat auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass wir uns erstmal bekannt machen müssen. Und deshalb kommen wir nicht drum rum, dass wir auch Endkunden ansprechen.
Aber ist denn jetzt eure Lösung auch mit Hardware verbunden? Denn es gibt ja ganz, ganz viele Hardwareanbieter, Installateure, Projektentwickler und so weiter. Oder ist dann das, was ihr dann tatsächlich als Lösung habt, dann doch eher eine Art Software?
Es ist beides. Es ist eine Lösung aus Hard- und Software. Also wir schrauben tatsächlich ein Gerät pro Wohneinheit in die Nähe des Zählerkastens im Haustechnikraum. Das ist das Stück Hardware. Können wir, wenn das noch vorgesehen ist, dann auch darauf eingehen, was da drin steckt. Und auf der anderen Seite bieten wir aber auch das Portal, die Softwarelösung an. Das ist ein browserbasiertes Portal. Und das ermöglicht die Visualisierung und die Administration der Anlage auf 3 verschiedenen Ebenen. Für den Handwerker, für den Betreiber und auch für den Mieter.
Dann Da haben wir gerade ja schon mal kurz drüber gesprochen. Sollte es ja wahrscheinlich für euch von Interesse sein, dass Photovoltaikanlagen dann doch wahrscheinlich so groß wie möglich auf diesen Hausdächern gebaut wird, damit ihr da möglichst viel Überschussstrom auch noch generieren könnt zur Vermarktung? Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen in der Argumentation? Weil häufig ist es ja so, dass wenn ich jetzt eine Anlage nur für mich baue, für den Eigenverbrauch, dann werde ich sie ja nicht so groß dimensionieren, wie das Dach ist, sondern dann ist die Führungsgröße, hast du gerade selber schon gesagt, eigentlich der Eigenverbrauch.
Ja, bei uns ist die Führungsgröße auf jeden Fall die grundsätzliche Anlagenwirtschaftlichkeit. Und das ist eine individuelle Betrachtung, die wir jetzt auch wenn wir jetzt im B2B-Business sind, die machen wir trotzdem auch für Endkundenanfragen, also so eine, weil wir da einfach Profis mittlerweile sind. Und das ist dann einfach ein Austarieren von Vermarktungserlösen über den Strom, den wir lokal an die Bieter verteilen, dem Verbrauch im Hausstrom und dann eben noch was darüber hinaus ins Netz eingespeist wird. Aber es ist wirklich so, dadurch, dass die Preise, die bei der Einspeisung erzielt werden können, so gering sind, ist eigentlich die Zielgröße so, dass wir die Anlagen versuchen so zu realisieren, dass der Eigenverbrauch einen Großteil auch der erzeugten Menge des Stroms ausmacht.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zu eurem Markt sagen? Du hast es ja gerade eher so allgemein beschrieben, Mehrfamilien, Parteien und so. Was sind so ein paar Kennziffern? Also wie klein, wie groß sind die Wohnblöcke oder Einheiten von Wohnungen? Ne? Minimum, Maximum Anlage hast du ja gerade schon genannt, ne? Mit zwischen 5 und 100 kW. Wer ist so eure Hauptzielgruppe?
Ja, also ich habe mir in der Vorbereitung zu dem Termin hier auch ein paar Podcasts aus der Vergangenheit angehört. Einer war spannend. Darauf kann ich gleich ein bisschen einzielen. Da ging es um die KI-Heizungsoptimierung auch im Mehrfamilienhaus. Und da hat der Kollege die richtigen Zahlen schon genannt. Es ist nämlich so, dass wir etwa 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser haben in Deutschland. Und davon besitzen ungefähr 2/3 ein, ich nenne es mal, solarfähiges Dach, das in unser Beuteschema, in unser Segment passt. Und es bedeutet im Endeffekt, dass unsere Lösung in Gebäuden installiert werden kann, die 18 Millionen Wohnungen enthalten. Also das ist unser, wenn man das so nennen möchte, unser total adressierbarer Markt. 18 Millionen.
Ich bin jetzt nicht ganz so fair mit den Gesamtzahlen. Wir haben ja, weiß ich nicht, eine Bevölkerung von ungefähr, was sind das, 84 Millionen in Deutschland. Das deckt ja dann mehr oder weniger fast jeden Wohnungsbedarf ab, wenn man von einer Durchschnittsfamilie von, naja gut, 4 sind es wahrscheinlich nicht mehr pro Haushalt, aber das deckt ja dann theoretisch zumindest vielleicht schon 80% des theoretischen Wohnungsstromverbrauchs ab.
Ja, also es ist ein stillliegender Markt, der riesig ist. Also ist eine gewaltige Chance. Und das ist auch das, was wir wenn wir jetzt mit einem offenen Auge durch Städte oder Siedlungen gehen, dann sieht man auch wirklich auf so gut wie keinem Mehrfamilienhaus eine Solaranlage, weil das einfach ein bisher komplett ignoriertes Marktsegment ist, aber gleichzeitig riesig, wie du richtig sagst.
Naja, Mieterstrom und so, das sind ja schon immer Themen gewesen. Und es ist ja auch nicht so, dass ihr jetzt die erste Firma seid, die sich mit dem Thema beschäftigen. Deswegen vielleicht doch nochmal die Frage, du hast euch ja selber als einzigartig auch beschrieben. Was genau macht ihr denn jetzt ganz anders als alle anderen, die jetzt schon in diesem Markt unterwegs waren?
Also der Hauptunterschied ist, dass wir eine tatsächliche Direktleitung legen. Alle anderen Anbieter machen das über die Messtechnik. Also die müssen, also man muss eigentlich anders sagen, alle Anbieter, die die beiden Konzepte Mieterstrom oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung anbieten, das sind ja regulatorische Konzepte. Und die unterscheiden sich von uns ganz zentral, weil die gehen über eine Messtechnik, die angepasst werden muss. Es muss also im Zählerschrank was geändert werden. Und wir brauchen noch weitere Stakeholder bei der GGV, also Akteure, die da mitspielen müssen. Und bei der GGV beispielsweise ist es ein Marktkommunikator. Da brauchen wir einfach eine Instanz, die gesammelten Daten verarbeitet.
GGV ist ein Verband, ne?
GGV ist das Konzept der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Das ist so,
ja,
also das
ja,
ist für Laien genau. So ähnlich wie Mieterstrom. Genau. Und der große Unterschied zum Mieterstrom zum Beispiel ist, dass wir nicht bilanzieren, also wir bilanzieren keine Strommengen, sondern wir leiten physisch den Strom vom Dach in die Wohnung. Da wird also nichts erst komplett eingespeist und dann zurückgerechnet, okay, wie viel hat der eine jetzt verbraucht, dann sind das wohl so und so viel Prozent erneuerbar und so weiter. So funktioniert das ja ganz grob beim Mieterstrom. Sondern wir lassen den Strom quasi nicht aus dem Gebäude. Der bleibt bei uns da drin und wird von der Anlage in die Wohnung geleitet. Und das ist der maßgebliche Hauptunterschied. Und wenn man dann vielleicht noch weiter ins Detail gehen will, beim Mieterstromkonzept muss der Betreiber der Anlage zum Gesamtstromlieferant werden. Also der wird zu einem Anbieter, der nicht nur den Solarstrom liefert, sondern der muss auch, wenn kein Solarstrom verfügbar ist oder wenn der Verbrauch höher ist als das, was die Anlage leisten kann, Strom liefern. Und das ist gerade in dem Bereich, sag ich mal, bis 20 Wohneinheiten eher eine hohe administrative Hürde für Betreiber, weil das in vielen Fällen auch Einzelpersonen sein können. Und du kannst dir vorstellen, dass jetzt eine Einzelperson, die ein Mehrfamilienhaus hat, die hat nicht unbedingt Lust, auch noch zum Stromversorger zu werden.
Du hast ja auch gerade schon darauf hingewiesen, das Potenzial ist riesig. Wir wissen, da haben sich schon einige Akteure dran versucht. Ihr habt dort eure USP. Was sind denn jetzt die großen Marktbarrieren noch, bevor jetzt richtig der Markt platzt? Und wenn das der Fall ist, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht die einzelnen Akteure bleiben.
Das ist komplett richtig. Zurzeit freuen wir uns noch über jedes Mieterstrom- oder GGV-Projekt, also was ja eigentlich Konkurrenzmodelle sind, weil das uns allen dreien hilft, also dieses Potenzial zu veröffentlichen, einfach klar zu machen den Menschen. Die hauptsächlichen Barrieren aus meiner Sicht ist für die beiden konkurrierenden Modelle, also für GGV-Mieterstrom, auf jeden Fall der Ausbau der intelligenten Messsysteme, den die brauchen, aber der viel zu schleppend vorwärts geht. Also ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ich weiß, dass der Ausbau weit, weit hinterherhinkt, was sich die Regierung eigentlich vorgestellt hatte. Und dann ist es so, dass die zweite Hürde aus meiner Sicht ist der gesamte regulatorische Rahmen. Ich habe schon angedeutet, dass es manchmal kompliziert werden kann bei GGV-Mieterstrom. Das sind jetzt nicht die Anbieter schuld, überhaupt nicht, sondern es ist einfach die Regulatorik, die das manchmal sehr komplex macht. Wie ich es gesagt habe, wenn man als Energieversorger auftreten muss in einem Mieterstromkonzept, dann bringt das Pflichten mit, die ich zu erfüllen habe, die nach dem Energiewirtschaftsgesetz dann ausgelegt werden. Und auch das ist einfach eine Hürde, die erst wenige Betreiber übersprungen haben. Du hast ja richtig gesagt, es gibt schon da Anbieter am Markt, muss aber auch sagen, von diesen genannten 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser, die es gibt, davon können wir jetzt gerade 2000 abziehen. Es ist nämlich so, dass zurzeit lediglich 2000 Projekte da im Jahr insgesamt von uns allen, von allen Anbietern, die es da gibt, umgesetzt werden. Das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein zurzeit.
Du hast jetzt vorhin auf die 2000 Anlagen rekurriert, die schon gebaut worden sind mit solchen Mieterstrommodellen, auch von verschiedensten Anbietern. Wie viel macht ihr denn jetzt heute als Unternehmen und was plant ihr denn in Zukunft zu machen? Also in 2, 3, 5 oder vielleicht auch 10 Jahren? Also um mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wie stark ihr jetzt wachsen könnt und wie skalierbar das Ganze ist.
Genau, also wir planen, dass wir dieses Jahr roundabout 1000 Anlagen realisieren, also ganz, ganz grob. Das ist auf jeden Fall also wir haben grundsätzlich schon einen relativ großen Marktanteil des Stars, aber natürlich eine Steigerung drin und wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung in den nächsten Jahren und sehen uns also als Handlungsgröße vielleicht. Wir arbeiten jetzt mit 100 Installationspartnern zusammen und wollen 2029 mit 2500, also mit fast allen Installationspartnern, die es in Deutschland gibt, in der Elektroinstallation zusammenarbeiten.
Das ist Deutschland. Plant ihr denn auch in naher Zukunft eure Aktivitäten auf die Dachregion insgesamt, Europa, möglicherweise sogar auch international irgendwie dann noch zu vergrößern?
Ist ein hochspannendes Thema, gerade weil die Regulatorik in anderen Ländern deutlich, sagen wir mal, vorteilhafter für erneuerbare Energienlösungen ist. Und wenn du mich jetzt nach spezifischen Ländern fragst, dann würde ich sagen, dass Österreich, die Schweiz und die Niederländer spannende Märkte sind, von der Ausrichtung der Politik dort und der Regulatorik. Und allein von der Größe des Marktes ist ein Markt wie Frankreich zum Beispiel auch sehr spannend. Wobei wir da einfach eine ganz andere Strukturierung der Gebäudetechnik haben.
Ja, wie ist denn sonst euer Produkt denn jetzt doch ausweitbar? Also auch auf andere Erzeugungstechnologien, ist das denkbar, da auch noch eine klügere direkte Verbindung zur Wärmepumpe zum Beispiel herzustellen, zu KWK-Anlagen? Ich weiß nicht, einige Gebäude haben ja auch die Möglichkeit, Geothermie zu nutzen. Also gibt es da noch Überlegungen, das jetzt über Solarstrom hinaus weiterzudenken, das Thema?
Auf jeden Fall. Also, und das wird unabhängig von uns passieren, ob wir das machen oder nicht. Die Mehrfamilienhäuser, also der sogenannte Residential Market, der ist auch noch überhaupt nicht, sag ich mal, in einem Energiemanagement enthalten. Also es werden Einfamilienhäuser und große Bürogebäude, die werden schon mit Energiemanagementsystemen optimiert, aber in Wohngebäuden ist das noch gar nicht der Fall. Also ist da auf jeden Fall ein großer Bedarf, die verschiedenen haustechnischen Komponenten zusammenzubringen auf einer am besten gemeinsamen Plattform, die dann vielleicht mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz das Ganze dann optimiert. Und darum geht auch unsere Roadmap auf der softwaretechnischen Seite auf jeden Fall in die Richtung, dass wir uns über die anderen beteiligten haustechnischen Komponenten in dem Haus Gedanken machen. Wir sind zum Beispiel dabei, unsere Liste der kompatiblen Batteriespeicher immer weiter zu erweitern. Also wir haben zurzeit die gängigsten Batteriespeicher in unserer Kompatibilitätsliste drin. Das heißt, die können bei uns dann gesteuert werden und bedarfsgerecht dann eben die Strommengen verteilen. Und genauso ist das Ziel, das dann mit einer Wallbox darzustellen, eine Wärmepumpe als großen, wichtigen Verbraucher einzubauen. Das ist eigentlich, sind wir große Freunde von Wärmepumpen. Also unsere Lösung freut sich immer über einen großen, ständigen Verbraucher in einem Haus. Und das ist dann sukzessive und in der Perspektive immer mehr die Wärmepumpe.
Seid ihr da technologieagnostisch oder neutral? Also, dass ihr auch in bestehende Anlagen euch hineinsetzen könnt und quasi auch Anlagen nachrüstet? Oder muss das gleich der Neubau sein von Anlagen? Also das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied.
Es gibt eigentlich zwei Use Cases, wenn man die da so unterscheiden möchte. Also das eine ist, wie du als zweites gesagt hast, ist, das Haus hat noch keine PV-Anlage. Dann kann unsere Lösung einen Beitrag dazu leisten, dass die gesamte PV-Anlage inklusive unserer Teile der Lösung profitabler wird, weil wir eben den Strom, weil mit uns der Strom dann vermarktet werden kann und nicht für zu wenig Geld eingespeist werden muss. Also da können wir bei einer neuen PV-Anlage die Gesamtanlage rentabler machen. In der Gesamtkostbetrachtung, die ja auch die Anfangsinvestition beinhaltet, das ist die eine Sache. Und das zweite ist aber genauso auch die Ertüchtigung von bestehenden Anlagen, weil wir entdecken sehr wohl ein großes Interesse bei Betreibern von Bestands-PV-Anlagen, ihre Anlage auf den neuesten Stand zu bringen. Und wenn die auf einem Mehrfamilienhaus oder einem Gebäude mit einer Mischnutzung draufgeschraubt ist, dann können wir sehr wohl unsere Anlage auch nachrüsten. Das ist eben auch der Vorteil. Wir müssen an der elektrotechnischen Infrastruktur im Haus oder an dem Zählerkasten nur minimalinvasiv Dinge ändern. Wir müssen da jetzt nicht irgendwas komplett neu machen oder einen neuen Zählerschrank einbauen lassen vom Elektroinstallateur, sondern wir können auf das bestehende System aufsetzen. Und so kann man auch im Bestand eine PV-Anlage zu einer Möglichkeit machen, Energie zu teilen. Ja.
Ja, wunderbar. Wo steht ihr als Unternehmen denn jetzt eigentlich? Also Unternehmensgröße, habt ihr jetzt eine Finanzierungsrunde hinter euch? Steht eine bevor? Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Kommt die große Einstellungswelle noch oder sucht ihr Leute? Vielleicht kannst du da noch zum Ende so ein bisschen drauf eingehen, wo ihr steht und möglicherweise auch das, was ihr gerade so braucht, auch von Partnern oder Bewerbern oder Investoren.
Ja, also spannend, dass du es fragst, weil während wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen, sitzt unser Beirat 3 Meter weiter. Und also es sind sitzen auch unsere wichtigsten Investoren eben drin. Und wir sind jetzt auch in der nächsten Finanzierungsrunde. Also sind wir da jetzt gerade mittendrin. Die Ansprache ist gestartet. Und wir sind auch personell wachsen. Wir sind jetzt 35 Leute und zum Beispiel ich suche auch einen B2B-Partnermanager oder eine Partnermanagerin, die uns dabei hilft, gemeinsam mit dem Handwerk den Vertrieb zu stärken und gemeinsam Aktionen zu machen, weil das aus unserer Sicht ein ganz zentraler Multiplikator in diesem Konstrukt ist, der Handwerker. Und es lohnt sich auch sonst einen Blick auf unsere Website, pnkraft.de, weil da suchen wir auch ständig nach Technikern und Technikerinnen, sowohl Software als auch Hardware. Als Status Unternehmens würde ich uns mal als erwachsen werdendes Startup bezeichnen. Ja, wir sind nicht mehr in dieser Anfangsphase. Wir haben schon Produkte in Massenfertigung. Wir haben schon einen gewissen Personalstamm. Wir haben einige Erfahrungen gesammelt. Wir haben etwa 100 Elektroinstallationspartner, die mit uns deutschlandweit zusammenarbeiten. Der Kreis kann natürlich noch wachsen. Also auch da der Aufruf, wenn uns jetzt hier Elektroinstallateure zuhören, dann haben wir eine ganz hervorragende Möglichkeit, um das komplett neue Marktsegment Mehrfamilienhäuser gemeinsam mit dem Handwerk anzugehen. Das ist für die nämlich in vielen Fällen auch noch unbeschriebenes Blatt.
Ja, Frank, vielleicht dann doch nochmal ganz zum Schluss nochmal eine Frage. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, wie wichtig für euch die Handwerker auch sind. Was wir ja von der allgemeinen Marktlage aktuell wissen, ist, dass es gerade nicht ganz so einfach ist für die Handwerker, auch in den Eigenheimmarkt weiter die Verkaufszahlen aufrechtzuerhalten. Es gibt diverse Gründe. Was bietet ihr denn den Handwerkern, damit sie dann doch wiederum einen leichteren Zugang zum Markt haben?
Was wir denen bieten, ist eine Lösung, eben dieses Pionierkraftsystem aus Hard- und Software, ein komplett neues Marktsegment, der durchschnittlicher Handwerker, der fühlt sich in dem Einfamilienhausbereich, hat er sich wohlgefühlt jetzt ganz lange, da hat der PV-Anlagen installiert, da hat der Elektroinstallation gemacht. Und dieses Segment, das ist aber zu einem großen Teil jetzt abgefrühstückt. Dadurch wird der Konkurrenzdruck da natürlich größer. Und mit uns hat er die Chance, eben neben diesem Einfamilienhausbereich, wo es ein bisschen hakeliger wird jetzt gerade, ein komplett neues Segment aufzumachen, und zwar das Mehrfamilienhaus. Und genau dabei unterstützen wir ihn jetzt nicht auch nur mit dieser Hard- und Softwarelösung, sondern wir unterstützen ihn genauso auch in Marketing- und Vertriebsdingen. Also ich mache zum Beispiel jetzt Anfang Juli ein Marketing-Webinar für die Handwerker und öffne dem mal Themen, wie wir die Gruppe ansprechen
können. Ja. Wunderbarer Service. Ganz herzlichen Dank, Frank. Wir sprechen uns sicherlich bald mal wieder. Ich glaube, ihr habt dort sehr viel vor und werdet da in ein paar Jahren auch weiterhin Pionierkraft in den Markt hineinbringen. Ganz herzlichen Dank dir, Frank.
Dankeschön. Tschüss.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.